Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts WT doppelt hört besser. Heute nehme ich euch mit, gedanklich, ins Stadtarchiv von Waldshut-Tiengen. Mein Gast ist Stadtarchivar Ingo Donhauser. Seit 13 Jahren ist er hier für uns tätig. Und was er eigentlich genau macht, ob gewisse Vorurteile gegenüber einem Archivar zutreffen oder auch nicht, das alles werde ich jetzt mit ihm besprechen. Herr Donhauser, schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, danke für die Einladung. Hallo.
Sehr gerne. Herr Donhauser, ich habe es eingangs schon gesagt. Also ich glaube, so ein Laie, der stellt sich unter einem Stadtarchivar jemanden vor, der so den ganzen Tag in einem vielleicht auch schlecht ausgeleuchteten Kämmerchen sitzt, alte Dokumente sich anschaut. Inwiefern trifft es vielleicht sogar zu oder trifft es eben gerade gar nicht mehr zu?
Ja, also völlig falsch ist die Vorstellung jetzt nicht. Im Archiv hat man naturgemäß mit alten Dokumenten zu tun. Das ist natürlich auch das, womit ich mich dann hauptsächlich Tag ein, Tag aus beschäftige. Lichtverhältnisse, ja, man muss natürlich auch das Archiv gut vor Tageslicht gut schützen. Das ist nämlich sehr schädlich fürs Papier. Insofern ist es bei mir vielleicht auch in der Tat dunkler als jetzt in anderen Büros. Ja. Aber ja, gut, alte Dokumente ist natürlich immer eine Interpretationsfrage, was überhaupt alt ist. Ja. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass ich vor allen Dingen mit uralten Sachen, jetzt mittelalterlichen Urkunden oder so, zu tun habe, das ist dann tatsächlich eine falsche Vorstellung. Mhm. Also solche Unterlagen haben wir auch. Ne? Die Überlieferung geht Mitte des 14. Jahrhunderts bei uns los, aber ist insgesamt dann doch der kleinere Teil unserer archivischen Überlieferung. Also der Großteil der Bestände, so gesagt, der stammt eigentlich aus dem 19. und dann 20. Jahrhundert. Teilweise haben wir also gar nicht so wenige Unterlagen im Haus, die erst ein paar Jahrzehnte oder teilweise sogar erst wenige Jahre alt sind. Ne? Und ja, mit denen habe ich dann eben so den lieben langen Tag lang zu tun. Ja? Okay. Jetzt nicht in dem Sinne, dass ich da permanent Recherchen machen würde, also die wirklich intensiv studieren würde. Bei mir ist ja mehr die Aufgabe, eigentlich die Hintergrundarbeit, so die vorbereitenden Tätigkeiten auszuführen für die Leute, die dann zu mir ins Archiv kommen, um dann mit den Quellen zu arbeiten und die zu benutzen. Ja, also die ganze Erschließungsarbeit, ne, das Auffindbarmachen von den Unterlagen.
Also katalogisieren beispielsweise, oder?
Ja, das ist das sogenannte Verzeichnen dann, genau, die technische Bearbeitung dann auch, um das Archiv gut zu schützen vor, wie gesagt, diversen schädlichen Einflüssen, Tageslicht, Wärme, schwankende Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub, Tiere, alles Mögliche. Okay. Ne? Das muss natürlich auch alles gemacht werden. Ja. Und dann ist eben, wie gesagt, das Wichtigste an für sich, dass man das Archiv gut auffindbar macht. Also wir haben ein Computerprogramm, das speziell dafür entwickelt ist.
Da kommen wir noch drauf, genau.
Und das Ziel ist ja natürlich, möglichst viele Leute dann ins Archiv auch zu holen, auf das sie sich interessieren für die Stadtgeschichte und dann auch selber einfach Einsicht nehmen in das, was wir da so zu bieten haben. Ja. Und ich leiste quasi die Vorarbeit dann dafür.
Ja. Super. Ich finde, da hat man jetzt schon einen sehr kompakten Eindruck bekommen. Was mich aber auf jeden Fall auch interessiert und sicherlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie wird man Stadtarchivar und wie sind Sie ganz speziell Stadtarchivar geworden? Denn ich stelle mir vor, Sie sind jemand, der ein Interesse an Geschichte mitbringt, wahrscheinlich auch in die Richtung ein Studium abgeschlossen hat. Mhm. Aber warum wird man Stadtarchivar?
Ja, also das Interesse für Geschichte muss natürlich schon vorhanden sein. Ja, das war bei mir an sich tatsächlich, soweit ich mich zurückerinnern kann, der Fall. Also ich bin damit gewissermaßen aufgewachsen. Mein Vater war Geschichtslehrer und wenn wir zum Beispiel immer im Urlaub gewesen sind an irgendwelchen Orten, dann hat er so ganz selbstverständlich dann spontan dann über die Geschichte des Ortes und der Region dann was erzählen können. Und
ab welchem Alter fanden Sie das gut?
Doch, also man kannte es ja nicht anders, nicht wahr? Also für mich war das immer normal, dass das Orte dann auch eine Geschichte haben, die dann dazugehört, die den Ort geprägt haben, womit auch etliches dann erklärbar wird, ne, was man dann so vor Ort vorfindet. Und ja, da habe ich dann ganz ganz natürlicherweise sozusagen dann das Interesse dafür auch entwickelt. In der Schule war ich gut in dem Fach, habe es dann auch studiert. Mhm. Magisterstudium Geschichte und Kulturwissenschaften in Freiburg dann den Abschluss gemacht. Daher kannte ich die Gegend hier unten auch so ein bisschen schon. Und dann habe ich da eine 3-jährige Archivausbildung dann noch obendrauf gesetzt. Okay. Das muss also auch sein, ne? Also ein Diplomabschluss im Archivwesen habe ich dann noch bekommen. Oh, das war im Jahr 2013 dann, als das fertig war. Dann war hier die Stelle gerade ausgeschrieben. Mhm. Und da ich die Gegend ja schon kannte und es mir hier immer gut gefallen hat, mich beworben, bin gleich genommen worden und wie Sie gesagt haben, jetzt 13 Jahre schon hier und hab's nicht bereut, also fühle mich immer noch wohl hier. Ist ein spannender Beruf.
Ja, das ist toll. Man kennt Archive ja, also klar, jeder hat zu Hause wahrscheinlich auch so sein Archiv, ja, also jeder Ordner mit irgendeinem Dokument oder mit den Stammbüchern ist ja im Prinzip schon Archivgut. Warum ist denn ein Stadtarchiv für eine Kommune so wichtig? Also warum ist es wichtig, dass Kommunen ihre Dokumente so aufbereiten, wie wir es eben auch tun?
Ja, es gibt ja immer diesen etwas pathetischen Ausdruck, ne, dass das Archiv das Gedächtnis der Stadt ist. Das stimmt im übertragenen Sinne natürlich auch, ne? Da ist sozusagen alles abgespeichert, was es eben an historischer Überlieferung gibt, ne, was in der Stadt, also zumindest in der städtischen Verwaltung, entstanden ist. Und ja, das ist dann natürlich so die zentrale Anlaufstelle, sage ich mal, wenn man sich über die eigene Geschichte eben bewusster werden möchte. Ja. Ich hatte vorhin angesprochen, dass ich vor allen Dingen dafür da bin, Benutzer zu bedienen sozusagen, dass sie sich auch zurechtfinden da drin. Das Archiv ist ja grundsätzlich erstmal ein Raum, wo ein Haufen Papier drin ist. Ja. Ne? Und dafür braucht es eben jemanden, der den Zugang verschafft, ne? Der weiß, wo was ist, also der eben für diese Auffindbarkeit sorgt. Eine andere Sache ist natürlich auch die Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Ja? Also da haben wir auch regelmäßig Veranstaltungen dann, um eben die Bürgerinnen und Bürger über die Geschichte auch ganz ganz plastisch aufbereitet dann zu informieren. Ne? Vorträge, haben wir sogenannte Archivworkshops, da findet jetzt nächste Woche auch wieder einer statt. Wir haben Ausstellungen immer mal wieder zu historischen Themen. Genau, und da wird dann halt immer auf das Archivgut zurückgegriffen natürlich, was wir hier haben. Und es kommt an sich immer sehr gut an. Also man merkt schon, dass das Interesse einfach an der Vergangenheit auch.
Ja. Sie haben es eingangs gesagt, dass die erst urkundlichen Erwähnungen, wie man immer so schön sagt, dass die auf so Mitte 14. Jahrhundert datieren, aber dass ein Großteil eben Dokumente sind aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Jetzt ist ja auch Dokument ein Sammelbegriff, wenn wir es mal versuchen, ganz konkret zu machen. Welche Papiere finde ich denn bei Ihnen?
Ja, also die klassischen 3 Archivaliengattungen, sag ich mal, sind die Akten, Urkunden und Amtsbücher. Amtsbücher, ganz kurz erklärt, das ist alles, was letztendlich fortlaufend ist, ne, wo man also nicht sagen kann, das ist jetzt abgeschlossen. Ja. Personenstandsregister, Meldeunterlagen, Ratsprotokolle, solche Sachen. Ne? Die Urkunden, darunter verstehen wir hauptsächlich diese mittelalterlichen Urkunden, wo dann also immer eine Rechtsfolge eben mit verbunden war. Und die Akten, das ist dann das, was so um 1500 etwa einsetzt. Das ist im Prinzip alles, was eben vor diesem abschließenden Beurkundungsakt dann läuft, nicht wahr? Also da ist dann das gesamte Verwaltungshandeln gewissermaßen dokumentiert, ja. Das sind so die 3 klassischen Typen. Daneben haben wir noch sehr wichtig Fotoüberlieferung. Mhm. Also wir haben ein paar Fotonachlässe hier von historischen Fotoateliers aus Waldshut und Tingen. Sehr gefragte Quelle, vor allen Dingen für die Presse.
Unbedingt, wieder, klar.
Bebilderung ist natürlich immer sehr wichtig. Und die Zeitungsüberlieferung ist auch ein sehr wichtiger Bestand. Also ab ungefähr 1850 haben wir den Altboten hier, dann die ganzen anderen Zeitungen, die es im Laufe der Zeit gegeben hat. Neue Waldshuter Zeitung, Südkurier und so weiter. Das ist natürlich auch sehr viel genutzt.
Ja. Trennt man sich auch von Dingen? Also gibt es da auch so Inventuren, dass man sagt, okay, die Dokumente, die...
Naja, also was einmal im Archiv ist, was ja. also von einem Archivar dann als Archivgut deklariert wurde, das bleibt auch im Archiv, okay. also bis es eben von selbst zerfällt. Ne?
okay.
Und gerade ja. bei Papier ist das ja immer das Problem, dass das eben keine ewige Lebensdauer hat. Ja. Können wir vielleicht gerade dann noch im Zusammenhang mit der Digitalisierung nochmal drauf zurückkommen.
Genau.
Aber um das noch zu Ende zu führen, also das Archivgut bekommen wir aus der Stadtverwaltung. Zum größten Teil zumindest. Es gibt auch ein paar Nachlässe natürlich, die dann von privater Seite kommen, von Vereinen, wenn die Vereine aufgelöst werden oder wie gesagt Privatnachlässe. Das gibt's auch. Das ist auch eine sehr schöne Quelle immer. Ja. Eine sehr gute Ergänzung dann, wenn wir sowas noch dazu bekommen. Aber normalerweise ist eben der übliche Weg, es wird innerhalb der Verwaltung in den einzelnen Ämtern und Abteilungen Schriftgut ausgesondert, weil eben Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind, ne? Und dann kommt das Archiv ins Spiel. Also es darf nicht einfach irgendwas entsorgt werden, ohne dass nicht das Archiv das okay gegeben hat, sozusagen. Ja. Das ist also gesetzlich auch vorgeschrieben. Und dann wird also von meiner Seite die Bewertung vollzogen. Mhm. Ne? Ist das, was mir angeboten wird, archivwürdig, also ist das von historischem Interesse, sage ich mal. Ja. Und wenn ja, dann kommt's ins Archiv, dann geht dieses ganze Prozedere los, was ich so angedeutet habe, ne? die technische Bearbeitung, die Erschließung, die Einlagerung, die Aufbereitung und so weiter. Und sehr oft ist es aber natürlich auch der Fall, dass Sachen nicht archivwürdig sind. Ja. Dann werden die also nicht übernommen und dann müssen die dann auch vorschriftsmäßig entsorgt werden.
Also nicht einfach nur in die Mülltonne, sondern die werden genau, wahrscheinlich dann geschreddert, oder?
Gerade wenn personenbezogene Daten betroffen sind und so, genau, dann muss das geschreddert werden.
Ja, okay. Ich plaudere jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen. Sie sehen es mir nach. In unserem Vorgespräch auf diese Aufnahme haben wir schon über die Frage gesprochen, dass ich natürlich trotzdem wissen will, was ist so ein spannender Fund im Archivfall zu Tiengen. Und da hatten Sie so ein bisschen gehadert mit der Frage, weil die auch Journalistinnen und Journalisten natürlich immer gerne stellen und gesagt, naja, also was könnte man denn erwarten in so einem Archiv? Ich frage Sie jetzt aber trotzdem, gibt es eine Sache, wo Sie im Lauf dieser 13 Jahre oder vielleicht ganz am Anfang, als Sie einen Bestandsüberblick sich gemacht haben, wo Sie gesagt haben, ach, das ist jetzt aber interessant, aus welchen Gründen auch immer. Ein besonderer Schriftsatz, ein besonderer Urkunde.
Ja, gut, ich würde mich da eigentlich gar nicht so gerne festlegen wollen auf irgendeine Lieblingsquelle oder so. Das kommt ja immer auf den eigenen Forschungsgegenstand oder das eigene Interesse auch ein bisschen drauf an. Es gibt natürlich zu allen erdenklichen Themen Sachen, die man da findet. Ja, wie gesagt, das ist jetzt schwierig, da was herauszunehmen. Was ich eben bei Führungen immer natürlich dann den Leuten zeige, sind solche Quellen, die einen besonderen Schauwert haben, wie jetzt irgendwelche Kaiserurkunden, wo noch so ein dickes Wachssiegel dranhängt.
Ja, klar.
Solche Sachen natürlich, die werden dann ein bisschen hervorgehoben, weil die auch optisch einfach was hermachen. Inhaltlich ist das aber meistens sogar gar nicht besonders spannend. Ja.
Okay.
Sind dann Bestätigungen von irgendwelchen Rechten, die es sowieso vorher schon gegeben hat. Und
aber sie sehen halt gut aus.
Sie sehen halt gut aus, ja, genau. Aber okay. Ansonsten, es kommt wirklich drauf an, wo jetzt das Interesse liegt. Und das ist ja bei jedem auch ganz anders, ja. Also bei den Leuten, die zu mir kommen, da will jeder irgendwas anderes von mir. Das macht ja auch ein bisschen den Reiz des Berufes aus. Und deswegen würde ich das gar nicht so hierarchisieren wollen.
Gut. Ja. Ich habe meine Schuldigkeit getan und habe Sie's gefragt. Machen wir einen Haken dran. Was? Genau. Gerade eben haben Sie es schon stichwortartig angerissen. Altes Papier im Archiv, ja, das ist das eine. Das andere ist aber eben ein großes, großes Thema, was man sich vielleicht auch nicht so vorstellt, Digitalisierung tatsächlich. Also auch die Archivarbeit hat sich natürlich über die Jahre verändert und nutzt neue Möglichkeiten und Technologien. Können Sie da vielleicht auf die Veränderungen eingehen und auch auf den Mehrwert, dass das für die Besucher auch hat?
Ja. Ja klar, die Digitalisierung ist in zweifacher Hinsicht ein großes Thema. Das eine ist natürlich, dass viele Unterlagen mehr und mehr, ich spreche jetzt über Unterlagen der Stadtverwaltung, gar nicht mehr in Papierform entstehen, sondern in rein digitaler Form erzeugt werden und das auch beibehalten. Nicht wahr? für solche Unterlagen haben wir vor ein paar Jahren schon ein digitales Magazin eingerichtet. Also Magazin, das ist immer der Aufbewahrungsort, ja, ne? Also von den Unterlagen. Das ist so einfach das, was so landläufig als Archivraum eben bezeichnet wird. Das ist eben für die Papierunterlagen. Und das Gleiche haben wir dann in der digitalen Welt dann auch nochmal. Das ist im Moment noch nicht so prall gefüllt, aber das wird dann kommen, sobald dann die digitale Akte dann...
Stichwort E-Akte, genau. Mhm.
Sobald das dann mal ein paar Jahre am Laufen ist. Das andere, und das ist das, was an sich für die Öffentlichkeit auch interessanter ist, das sind Unterlagen, die ursprünglich eben im Original in Papierform ins Archiv gekommen sind, die dann aber von uns eingescannt werden und den Benutzern dann eigentlich in digitaler Form dann nur noch präsentiert werden. Ein Grund ist ja der Bestandsschutz einmal, ne? Denn durch die Benutzung werden die Unterlagen natürlich auch nicht besser.
Ja.
Grundsätzlich ist immer das Problem mit dem ligninhaltigen Papier, also dem holzhaltigen Papier, das sich ja wie gesagt von selber zersetzt und so weiter. Das ist dann auch eine Form der Informationsrettung. Und es erleichtert natürlich enorm die Recherche. Also das Erste, was wir digitalisiert haben, waren die Personenstandsregister, weil die auch sehr häufig genutzt werden. Also früher war es immer so, ein Drittel der Archivanfragen, das traf Familienforschung, ne, Leute, die ihre Vorfahren rausfinden wollten oder halt sonstiges Interesse an Personenstandsregistern hatten. Genau, das war also der erste Schritt. Dann kam jetzt seit ein paar Jahren das große Projekt der Zeitungsdigitalisierung. Mhm. Zeitungspapier ist ja das schlechteste Papier, was wir im Archiv haben natürlich. Und das ist ein großer Erfolg, sage ich mal. Das haben wir jetzt seit ein paar Monaten auch online gestellt. Das sind, wie gesagt, ab 1850 geht's los. Die Zeitungen dann bis zum Jahr 1949. Alle Jahrgänge haben wir noch nicht online, aber den größten Teil. Ja. Jo, das wird sehr gut angenommen. Da kann man jetzt eben nach Suchbegriffen dann recherchieren. Und sehr viele Rückmeldungen habe ich schon bekommen von Leuten, die also sehr glücklich darüber sind. Ne?
Ja.
Was jetzt ganz neu ist, das läuft seit eigentlich wenigen Tagen erst, ist ein weiteres Angebot, was mit Digitalisierung zu tun hat. Ein Problem ist ja für die Benutzung, dass der größte Teil unserer handschriftlichen Quellen natürlich in der alten deutschen Handschrift geschrieben ist, die sich ja erheblich unterscheidet von unserer heutigen Schrift. Das ist ja die Schrift, die dann 1941 abgeschafft wurde. Mhm. Und einige Buchstaben sind komplett anders als die, die wir heute als Handschrift eben kennen. Die meisten Leute können es nicht mehr lesen, ne? Außer vielleicht einige ältere Personen dann noch.
Ja.
Und das ist dann an sich der größte Teil von unserem Archivgut, was also mit dieser Hürde eben belastet ist. Wir haben jetzt mit KI-Unterstützung die Möglichkeit geschaffen, so ein hochwertiges Transkriptionsmodell zu benutzen.
Mhm.
Also sprich, wenn sich die Leute für irgendwas interessieren aus dem Archiv, was in der alten Handschrift ist, dann können wir das direkt einscannen und dieses Programm überträgt dann die alte Handschrift in heute, also für heutige Augen lesbare Druckschrift.
Großartig. Ja.
Genau. Also wie gesagt, läuft erst ein paar Tage. Sind wir mal gespannt, wie es angenommen wird, aber das ist eigentlich fast schon revolutionär, möchte ich sagen. Also vor ein paar Jahren hätte ich mir das gar nicht vorstellen können.
Ja.
Also Druckschriften, das war schon länger halt möglich, ne, dass man eine OCR-Erkennung dann das überträgt. Aber mit Handschriften, das ist wirklich unfassbar, wie gut das mittlerweile auch mit KI eben schon läuft. Ja.
Ja. Und auch wahrscheinlich mit unleserlichen Handschriften, oder? Also ich denke jetzt an so...
Ja, sagen wir mal so, je ordentlicher die Schreiberhand war, umso besser ist natürlich das Ergebnis.
Ja.
Wenn da einer total gekrakelt hat, dann kann es natürlich auch sein, dass da das ein oder andere immer noch falsch aufgelöst wird. Aber zur Not bin ich ja auch noch da.
Und es erleichtert Ihre Arbeit, könnte ich mir vorstellen, doch aber auch, oder? Also wenn Sie beispielsweise aus einem Privatnachlass Briefe bekommen aus Weltkrieg oder wie auch immer, dass sie dann...
Ja, ich bin in der glücklichen Situation, dass ich die Schrift halt lesen kann.
Ja.
Also für mich persönlich ist es jetzt nicht die Riesenerleichterung, aber eben für sehr viele Leute, die es eben nicht können.
Ja.
Genau.
Schön.
Ja.
Stichwort Öffentlichkeit und Besucher.
Mhm.
Wer kommt denn so ins Stadtarchiv? Also ich könnte mir vorstellen, klar, Schulklassen und historisch Interessierte, dann auch gewisse Nutzergruppen, eben Presse, für die es wichtig ist, oder auch mal ein Verein, der seine... Aber kommt auch kommen auch einfach mal Privatleute, die sagen, ich habe jetzt mal Lust, 2 Stunden mich mit der Eingemeindung zu beschäftigen oder mit...
Ja, Eingemeindung, genau. Das war ja letztes Jahr ein großes Thema. Da hatte ich in der Tat auch Leute, die sich dafür interessiert haben. Ich hatte schon angesprochen, also es war immer so bei einem Drittel etwa die Leute, die mit dem Anliegen ins Archiv kommen, Familienforschung zu betreiben. Das ist ein bisschen zurückgegangen. Gibt immer noch monatlich mehrere Leute, die mit dem Anliegen zu mir kommen. Sehr viel ist Nachfrage nach Bauakten. Also okay. Das ist auch ein Bestand, den hat man nicht so unbedingt auf dem Schirm. Ja, das ist auch stimmt. Archivgut, ne? Ja. Die Baupläne zu alten Waldshuter Gebäuden dann. Das ist natürlich sehr privates Interesse dann immer, ja. Zu historischen Themen, ja, also kommen in der Tat auch beispielsweise Studierende von Universitäten, die jetzt hier ursprünglich herkommen und dann Themen bearbeiten, wo sie sich erinnern, können ja mal was über unsere Heimatregion machen. Genau, also es sind, wenn wir über die Zahlen vielleicht sprechen wollen, pro Jahr habe ich etwa 150 Direktbenutzungen, also Leute, die eben tatsächlich zu mir dann in den Benutzerraum kommen, entweder am Benutzer-PC oder am Benutzertisch, wenn es um die Papierunterlagen geht. Das sind dann normalerweise Fälle, wo die Recherchen also etwas länger dauern. Mhm. Ja, da ist es dann am besten, wirklich, man kommt einfach her und schaut sich das vor Ort an, nimmt sich dann so viel Zeit, wie man braucht. Und daneben gibt's dann noch etwa 500 bis 550 Anfragen, die ich bekomme, dann per E-Mail oder per Telefon, die beantworte ich dann selber. Ja. Das sind dann also Recherchen, die relativ einfach gehen, wo also das jetzt zu viel verlangt wäre, die Leute herzubestellen. Ja. Dann mache ich das selber und die kriegen dann auch per Telefon oder per E-Mail dann ihre Antwort.
Schön. Aber könnte noch ein bisschen mehr sein? Also gerade die Direktbenutzung, kann man dazu einladen und aufrufen?
Noch viel mehr muss es eigentlich gar nicht sein, denn ich bin ja alleine im Archiv. Ja. Ne? Also Benutzung nimmt schon oder Anfragenbearbeitung nimmt schon viel Zeit in Anspruch. Daneben muss ich ja noch viele andere Sachen erledigen. Ja. Wie gesagt, die Erschließungsarbeit ist sehr wichtig. Die Bewertung, man kommt immer wieder Sachen angeboten. Ja. Man hat Veranstaltungen, die vorzubereiten sind. Ich muss Akten hin und her tragen, Akten säubern. Also ich mache eigentlich alles, ne, von wissenschaftlicher Forschung bis hin zu solchen handfesten Tätigkeiten, sagen wir mal. Genau, also ich bin da schon ganz gut ausgelastet, sage ich mal.
Aber nichtsdestotrotz, wenn das jetzt jemand hört und sagt, ja, ich war noch nie im Archiv, würde mich mal interessieren, dann gilt natürlich trotzdem die Einladung.
Sicherlich, das wollte ich jetzt nicht damit unterbinden. Ja.
Okay, wunderbar. Herr Donhauser, auch da über dieses Thema könnten wir wahrscheinlich noch Stunden reden. Ich habe selbst auch Geschichte studiert und bin auch eine geschichtsinteressierte Person. Aber wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen an die Zeitvorgabe halten. Aber eine Schlussfrage, die möchte ich Ihnen wirklich sehr gerne stellen, weil es mich persönlich sehr interessiert. Wenn Sie in eine Zeitkapsel steigen könnten, in eine Zeitmaschine und zurückreisen könnten in eine Epoche, in ein Jahr, in ein Jahrzehnt, vielleicht, wenn es geht, auf Waldshutingen beschränkt, ansonsten natürlich auch auf jede andere Region. Welche Epoche wäre das? Was würde Sie interessieren, wo Sie sagen, da würde ich gern mal so einen Tag, da wäre ich gern dabei gewesen?
Also eigentlich bin ich ganz zufrieden mit der Zeit, in der wir leben. Die hat natürlich auch so ihre Tücken, aber... Naja, die Lebensverhältnisse in früheren Zeiten waren natürlich schon hart. Ne? Ja, insofern würde ich ungerne tauschen mit jemandem aus einer früheren Zeit. Aber von der Zeitmaschine jetzt mal abgesehen, das, was mich am meisten interessiert als Frühneuzeithistoriker, ist dann die Epoche so zwischen 1500 und 1800.
War aber auch nicht ganz gemütlich.
Nö, wie gesagt, ich schaue mir das auch lieber von der Ferne aus an. Okay. Aber das ist eben das, was ich auch gerade bei Waldshutingen letztlich am spannendsten finde. Wir haben ja da quasi zwei Landesgrenzen auch durch unser Stadtgebiet laufen. Ja. Waldshut als vorderösterreichische Amtsstadt, Tingen als Hauptstadt eines kleinen Territoriums mit Schloss und war ja auch Residenzstadt dann gewesen des Landesherrn und dann eben die kleineren östlichen Ortsteile, die zum Kloster St. Blasien gehört haben. Also drei ganz verschiedene Territorien mit ganz unterschiedlicher Prägung dann auf die jeweiligen Ortsteile. Ja. Das ist die Epoche, die ich am spannendsten finde, weil man da auch vieles an Erklärungen findet, warum es in dem einen Ort so ist und in dem anderen anders.
Ja. Ja, genau. Das ist ja auch immer, finde ich, toll, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, dass man dann eben auch diesen Rückschluss eben hat, wie haben sich Dinge entwickelt und warum sind gewisse Dinge so heute, wie sie eben vielleicht vor 100, 200 oder auch noch länger her Jahren waren. Genau, sehr schön. Herr Donhauser, vielen Dank. Mir hat die Folge großen Spaß gemacht und ich glaube, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer war das auch ein ganz spannender Einblick. Und ich hoffe, ihr habt's genossen. Schaut's euch an und wir hören und sehen uns in 2 Wochen wieder.